ihr Stimme. »Zu den Speeren!« Hota gab es auf, nach den Rufern Ausschau zu halten. Das Gedränge war zu dicht. Und ein Drittel der Versammelten brüllte aus vollem Hals. »Zu den Speeren! Rache für die Viper!« Bei der Ankunft am dritten Tor schoben die Wachen das Volk zur Seite, um einen Weg für die Sänfte des Prinzen zu bahnen, und aus der Menge wurden nun Wurfgeschosse geschleudert. Ein zerlumpter Junge sauste mit einem halb verfaulten Granatapfel in der Hand an den Speerträgern vorbei, doch als er Areohota mit erhobener Langaxt vor sich sah, ließ er die Frucht fallen und nahm Reißaus. Von weiter hinten flogen Zitronen, Limonen und Orangen heran, und die Werfer schrien, »Krieg, Krieg, zu den Speeren!« Eine der Wachen traf eine Zitrone ins Auge, und dem Hauptmann selbst spritzten Orangenstücke an den Fuß. Aus der Sänfte kam keine Antwort. Doran Martell verbarg sich hinter seinen seidenen Mauern, bis die Dickeren aus Stein ihn aufgenommen hatten, und hinter den letzten Wachen rasselte knirschend das Fallgitter herab. Allmählich blieb der Lärm der Menge hinter ihnen zurück. Prinzessin Ariane wartete im äußeren Hof, um ihren Vater zu begrüßen, und hatte den halben Hofstaat um sich versammelt, den alten blinden Seneschall Ricasso, den Kastellan Sir Manfred Martell, den jungen Meister Miles mit seiner grauen Robe und dem lieblich parfümierten Bart, 4 Dutzend dornische Ritter in wallendem Leinen von einem halben Hundert verschiedener Farbtöne. Die kleine Myrcella Baratheon stand bei ihrer Septa und bei Sir Ares von der Königswache, der in seinem weiß emaillierten Harnisch vor Hitze fast umkam. Prinzessin Ariane trat in Sandalen aus Schlangenhaut, die bis zu den Oberschenkeln hinaufgeschnürt waren, an die Sänfte. Die rabenschwarzen Ringellocken fielen ihr als Mähne weit den Rücken herab, und um die Stirn trug sie ein Band aus Kupfersonnen. »Sie ist immer noch klein«, dachte der Hauptmann. Während die Sandschlangen hochgewachsen waren, kam Ariane nach ihrer Mutter, die nur 5 Fuß und 2 Zoll groß war. Doch unter dem edelsteinbesetzten Gürtel und den lockeren Schichten purpurner Seide und gelbem Samts besaß sie den Körper einer Frau, wohlgerundet und üppig. »Vater«, grüßte sie, als sich die Vorhänge öffneten, »Sunspear freut sich über eure Rückkehr.«
»Ja, die Freude habe ich vernommen.«
Der Prinz lächelte matt und legte seiner Tochter eine gerötete und geschwollene Hand auf die Wange.
»Schön siehst du aus. Hauptmann, seid so freundlich und helft mir heraus.«
Hota schob die Langaxt in eine Schlaufe auf seinem Rücken und umfasste den Prinzen behutsam, um seine geschwollenen Gelenke nicht zu drücken. Trotzdem musste Doran Martell ein gequältes Stöhnen unterdrücken.
»Ich habe die Köche angewiesen, für den Abend ein Festmahl zu bereiten«, sagte Ariane, »mit all euren Lieblingsspeisen.«
»Ich fürchte, ich werde ihre Künste nicht würdigen können.«
Der Prinz blickte sich langsam auf dem Hof um.
»Ich sehe Thyene nicht.«
»Sie bittet euch um ein Wort unter 4 Augen. Ich habe sie in den Thronsaal geschickt, um dort auf euch zu warten.«
Der Prinz seufzte.
»Wohlan, Hauptmann, je eher ich es hinter mir habe, desto früher kann ich mich ausruhen.«
Hota trug ihn die lange Steintreppe des Sonnenturms zum großen, runden Empfangszimmer unter der Kuppel hinauf, wo das letzte Licht des Tages schräg durch die dicken Fenster aus buntem Glas fiel und den hellen Marmorboden mit Rauten in einem halben Hundert Farben sprenkelte. Dort erwartete ihn die 3. Sandschlange. Sie saß mit untergeschlagenen Beinen auf einem Kissen vor dem Podest mit den hohen Sitzen, erhob sich jedoch beim Eintreten des Hauptmanns und des Prinzen. In ihrem eng anliegenden Kleid aus hellblauem Samt mit Ärmeln aus myrischer Spitze sah sie so unschuldig aus wie die Jungfrau selbst. In einer Hand hielt sie eine Stickerei, mit der sie sich beschäftigt hatte, in der anderen 2 goldene Nadeln. Auch ihr Haar war golden, und ihre Augen leuchteten tiefblau und erinnerten den Hauptmann an die Augen ihres Vaters, obgleich Oberins Augen schwarz wie die Nacht gewesen waren.
Alle Töchter von Prinz Oberyn haben diese Vipernaugen, erkannte Hota plötzlich. Die Farbe spielt keine Rolle.
Onkel, sagte Tyene Sand, ich habe auf euch gewartet.
Herr Hauptmann, ihr helft mir auf den hohen Sitz.
Es gab zwei Stühle auf dem Podest, die einander beinahe wie Zwillinge glichen, nur trug der eine den Speer der Martells als goldene Einlegearbeit auf der Rückenlehne, der andere die glühende rheunische Sonne, die an den Masten von Numerias Schiffen geflattert hatte, als sie nach Dorne kamen. Der Hauptmann setzte den Prinzen unter den Speer und trat zur Seite.
»Sind die Schmerzen so arg?«
Lady Tyene sprach mit zarter Stimme und sah so süß aus wie eine Sommererdbeere. Ihre Mutter war eine Septa gewesen, und Tyene umgab eine Aura von nahezu jenseitiger Unschuld.
»Kann ich etwas tun, um euren Schmerz zu lindern?«
»Sag mir, was du möchtest, und lass mich dann ruhen. Ich bin müde, Tyene.«
»Ich habe dies für euch gemacht, Onkel.«
Tyene entfaltete die Stickerei, an der sie gearbeitet hatte. Darauf saß ihr Vater, Prinz Oberyn, lächelnd und in voller roter Rüstung auf einem Sandross.
»Wenn es fertig ist, soll es euch gehören, um euch zu helfen, euch an ihn zu erinnern.«
»Ich werde deinen Vater vermutlich kaum vergessen.«
»Das ist gut zu wissen. Viele waren sich dessen nicht sicher.«
»Lord Tywin hat uns den Kopf des Berges versprochen.«
»Er ist hier so gütig, aber das Schwert des Henkers wäre nicht das passende Ende für den tapferen Sir Gregor. Wir haben so lange um seinen Tod gebetet, daher ist es nur gerecht, wenn er selbst ihn ebenfalls herbeifleht. Ich kenne das Gift, das mein Vater benutzt hat, und keines tötet langsamer und bereitet mehr Qualen. Bald werden wir die Schreie des Bergs sogar hier in Sandspear hören.«
Prinz Doran seufzte.
»Ah, Obara will, dass ich in den Krieg ziehe. Nym wäre schon mit Mord zufrieden, und du?«
»Krieg«,